Brüder und Schwestern im Herrn, ja, aller Seelen soll ganz schlicht gefeiert werden. Aber dieser Tag ist es mehr als wert, dass man zu seiner Bedeutung doch einige Worte verliert und das gerade in unserer modernen Zeit. Denn unsere moderne Zeit ist ja, wie ich eingangs schon ganz kurz einmal anklingen ließ, dass die Bedeutung von aller Seelen des heutigen Gedenktages, also dass diese Bedeutung im Bewusstsein der Katholiken praktisch verdunstet ist, kaum noch vorhanden ist. Und wo da vielleicht noch einige Reste sind, da ist das Wissen um die Bedeutung dieses Tages doch eigentlich ziemlich dürftig, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und die Amtskirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, tut ja dafür nicht wenig. Zu dieser Verdunstung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird statt der Totenmessen schon seit Jahren in allen möglichen Gemeinden gehalten, sogar bei der Beerdigung von Bischöfen, wie ich jetzt verwundert und erstaunt festgestellt habe, bei dem Begräbnis des Bischofs von St. Gallen vor einigen Wochen. Das nennt sich Auferstehungsgottesdienst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was soll denn das bedeuten? Liturgisch wird dieser Auferstehungsgottesdienst dann auch in Weiß gefeiert. Soll das heißen, dass der Verstorbene hier tot umfällt und im Paradies im nächsten Augenblick schon wieder die Augen aufschlägt? Uiuiuiuiuiui, was eine Irreführung. Was eine Irreführung. Aber diese Irreführung müsste uns eigentlich schon deutlich werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich von Auferstehungsgottesdienst im Sinne eines verstorbenen Gottesdienstes rede. Wieso denn das? Wieso denn das? Sehen Sie da einen Sinn dahinter? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch ein Widerspruch in sich. Warum denn? Weil ich für einen, der im Himmel ist, doch keine heilige Messe feiern muss, oder? Ist uns nicht mehr bewusst, dass ich die heiligen Messen für Verstorbene feiere, um ihr Seelenheil? Und nicht dafür, dass sie im Himmel sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn alles heil wäre, wenn es keine Sünde gäbe und wenn niemand als Nichtheiliger sterben würde, dann bräuchten wir überhaupt keine heilige Messe, da bräuchten wir keine Kirche, da bräuchten wir keinen Erlöser, da bräuchten wir keine Sakramente, das brauchen wir alles nicht. Da brauchen wir doch keine Erlösung. Wenn es Erlösung gibt und wenn die notwendig ist, dann deshalb, weil wir Sünder sind und uns aus dieser Sünde nicht selbst erlösen können, sondern einen Erlöser brauchen, der uns erlöst hat durch sein Kreuzesopfer, das in der Heiligen Messe gegenwärtig wird. Um es ganz deutlich zu sagen, das sind fundamentale Zusammenhänge des katholischen Glaubens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die heute kaum noch einem bewusst sind, geschweige denn geläufig. Ich will Ihnen wiederum nicht keinem zu nahe treten. Es gibt auch Leute, die dann die falsche Konsequenz ziehen und zwar aufgrund von Heiligsprechungen, ne? Also der Verstorbene ist natürlich sofort im Himmel und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die dann wirklich konsequent denken und sagen, wenn die im Himmel sind, brauche ich doch nicht mehr für die zu beten und zu opfern. Und was macht dann der Verstorbene, der eben noch nicht im Himmel ist? Der sitzt dann im Fegfeuer. Und es bleibt ihm alles dann selbst überlassen, weil er keine Helfer hat, sozusagen, in dieser Welt. Warum hat sich das eigentlich so entwickelt in der Kirche, liebe Brüder und Schwestern? Ganz einfach deswegen, davon bin ich überzeugt, zur Kirche gehört, es muss alles ein bisschen schnuckelig sein, es muss alles ein bisschen kuschelig sein, es muss alles light, easy und cool sein, unverbindlich sein und es ist alles in Butter. Das freut die Leute, ne? Das beruhigt die Leute. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt nicht nur in der Medizin und in pharmazeutische Seditativa, also Medikamente, die die Leute sozusagen, deren Bewusstsein trüben, damit sie nicht im so Schmerzen aushalten müssen, die sozusagen wegsedieren. Diese Seditative gibt es auch analog im geistlichen Sinne. Und damit haben wir es schon seit vielen Jahren zu tun. Um den Leuten was Schönes zu sagen, um sie schön ruhig zu stellen, um es genau sozusagen, werden ihnen geistliche Seditativa verabreicht und appliziert, damit sie sich wohlfühlen in der Kirche. Boah, liebe Brüder und Schwestern, Wohlfühlprogramme hat doch die Welt viel mehr und viel besser. Die braucht die Kirche nicht. Eine Kirche, die so ein Programm auflegt, hat sie selbst abgeschafft. Um das mal in allem Ernst zu sagen. Eine weitere Ursache dafür, dass eben der Allerseelentag keine Bedeutung hat, ist ganz einfach die, dass viele, viele, sehr viele und jeder Einzelne ist schon zu viel, überhaupt nicht mehr an eine Fortexistenz des Menschen nach dem Tod und mit dem Tod glauben. Na, bist um und weg. Und du sagst, du merkst nichts davon. Da ist alles gut. Oh, davor kann ich nur warnen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Mehr noch, das eigentliche Leben, die eigentliche Existenz und die auf Ewigkeit, die beginnt überhaupt erst mit dem Tod. Im Tod geht's erst richtig los. Da hat der Mensch nicht alles hinter sich, da hat er alles noch vor sich, eine ganze Ewigkeit. Und da ist es schon die Frage, welche Qualität, welche Existenz und wenn Sie so wollen, im weitesten Sinn Lebensqualität hat dann meine Existenz nach dem Tod in aller Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das, was die Kirche gelehrt hat, auch im Hinblick auf Fegefeuer, Läuterungsort und eben auch das besondere Gedächtnis einmal im Jahr, nämlich heute am 2. November, am Allerseelentag, das ist sehr, sehr ernst zu nehmen und ist absolut wahr. Wie kann man die Wahrheit dessen plausibel machen, könnte man sagen. Man könnte sogar entgegenhalten, das Wort Fegfeuer, das Wort Läuterungsort, steht in der ganzen Heiligen Schrift nicht. Und was müsste man darauf antworten? Stimmt. Stimmt. Es ist nur gelegentlich ganz zwischen den Zeilen dann sozusagen herauszuhören. Beispielsweise auch gerade heute in dieser Lesung aus dem Makkabäerbuch, noch im Alten Testament, dass Judas der Makkabäer eben dieses Geld an den Tempel schickt, weil es so wichtig ist für die Verstorbenen, für die Gefallenen zu beten. Das heißt, indirekt oder zwischen den Zeilen, aha, wenn es so wichtig ist, für die Verstorbenen zu beten, da ist offenbar schon im Alten Testament die Überzeugung da, dass mit dem Tod eines Menschen es nicht vorbei sein kann. Ja, dass seine Seele den Tod überleben wird und es wahrscheinlich ist, zumindest sehr wahrscheinlich, sogar notwendig ist, für sie zu beten und zu opfern. Und deswegen schickt er sozusagen, das sind die Intentionen, ne? Die Gelder, die Messstipendien, würde man modern sagen, die Judas der Makkabäer an den Tempel geschickt hat nach Jerusalem, um für die Verstorbenen, Gefallenen dann zu beten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn man sich schon darauf berufen könnte, dass das Wort Fegfeuer und arme Seelen auch und Läuterungsort nicht expressis verbis, also ausdrücklich in der Heiligen Schrift vorkommt, dass das also, wie man so sagt, wieder Erfindungen von Menschen sind. Nur in Parenthese, was dann so viel auch innerhalb der Kirche als Menschen, als Erfindung der Menschen erklärt wird, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nichts anderes, als es von sich wegzuschieben, nur damit ich es nicht glauben muss und mein Leben danach ausrichten muss. Das ist eine, in der Juristerei nennt man so etwas, eine Schutzbehauptung. Mehr ist das nicht. Das heißt, damit macht man sich dann selbst was vor, belügt sich eigentlich selbst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was macht denn dieses Fegfeuer, diesen Läuterungsort für die menschliche Seele eigentlich so, fast möchte ich sagen, selbstverständlich oder plausibel, wie ich gerade sagte? Ganz einfach deswegen, weil Gott heilig ist. Gott ist der Heilige. Und weil auf Dauer nichts bestehen kann neben ihm, was nicht absolut heilig ist, geschweige denn, dass etwas zu seiner Anschauung gelangen kann, dass er mit etwas eins sein kann, was nicht seiner Heiligkeit entspricht. Ihr seid zur Heiligkeit berufen. Oder wie es schon im Buch Levitikus heißt, im Alten Testament, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist nicht arrogant, liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht verstiegen, sondern das Höchste ist gerade das Minimum, das, wozu wir bestimmt sind. Und weniger ist zu wenig. Aber Sie können es auch schon von der Schöpfung her sehen. Wie ist der Mensch erschaffen? Ich habe es ja gestern auch gesagt an Allerheiligen. Er ist erschaffen als Gottes Abbild, ihm ähnlich, sozusagen aus einem Guss, absolut integer, dem fehlt nichts, der ist sowas von vollkommen erschaffen, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Der Mensch ist nicht einfach so von Gott erschaffen, wie wir uns heute vorfinden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn der Mensch ist ja immer noch korrumpiert von der Erbsünde. Das heißt, Die Erbsünde ist ihm zwar abgewaschen in der Taufe, aber die Schäden der Erbsünde, jede Sünde bringt ja nicht nur Schuld mit sich, mit der Konsequenz der Buße, sondern verursacht ja auch Entstellung, Verletzung, Schädigung, Verwundung, die geheilt werden muss. Jede Sünde schädigt die Integrität des Sünders selbst. Der Sünder ist sich selbst der größte Feind. Und wenn er dann in der Erbsünde schon abgestürzt ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Paradies, das heißt das göttliche Milieu, den Lebensraum Gottes verlassen musste, weil der Sünder nicht mehr mit dem Heiligen zusammenleben kann. So muss er, wenn er ins Paradies will, wieder heilig werden. Merken Sie, wie wichtig das ist, dass wir uns bewusst sind, ich muss heilig werden. Ich bin zur Heiligkeit bestimmt. Nicht von irgendwelchen Leuten, nicht durch eine Staatsverfassung, nicht durch irgendeinen Machthaber, auch nicht durch mich selbst, sondern durch meinen Schöpfer. Und das ist ein Datum, ich sagte es auch gestern schon, das ich nicht verändern kann. Es gibt sozusagen Flöcke jeder menschlichen Existenz, von denen eben diese Bestimmung ein ist, die ich nicht ändern kann, mit der ich Vorlieb nehmen muss, die sozusagen meinen Existenzrahmen und auch die Decke, nach der ich mich strecken muss und auch nur strecken kann, die abstecken. Die Schuld muss getilgt werden, bezahlt werden, durch Buße und Sühne. Und die Wunden der Sünde müssen geheilt werden. Wir können erst wieder zur Anschauung Gottes kommen und vollkommen Christus in uns Gestalt annehmen lassen, wenn wir selbst wieder aus einem Guss sind, was wir nicht selbst bewerkstelligen können, sondern nur Gott. Aber wir müssen ihn das auch machen lassen. Und wir werden es ihn nur machen lassen, wenn wir es überhaupt erst mal wollen. Und wir können es überhaupt nur dann wollen, wenn es uns überhaupt mal im Kopf ist, dass das unser Ziel und unsere Bestimmung ist. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir eben zu dieser Vergöttlichung bestimmt sind, die nichts weniger ist als das Christus in uns alles ist, Gott alles in allem, auch in uns, in jedem Einzelnen. Und dann sagen müssen, dass Gott schon alles in allem in mir ist, in meinem Tod. Na, das wäre vielleicht vermessen zu behaupten. Also, wie wird es noch? Am Läuterungsort. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, merken Sie, wie wichtig die heilige Beichte ist, wie essentiell die heilige Beichte ist. Für uns selbst, das schulden wir uns selbst, das ist geordnete Selbstliebe eines jeden Menschen. Du sollst dich selbst lieben, oder den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, du sollst auch dich selbst lieben. Selbstliebe ist nicht automatisch schon Egoismus und Selbstsucht und Selbstbehauptung und Egoismus und ich, sondern ich muss aus Selbstliebe für mich selbst wollen, was Gott von Ewigkeit her für mich schon immer gewollt hat. Ich wiederhole. Geordnete Selbstliebe bedeutet, ich und jeder Einzelne muss für sich selbst unbedingt wollen, was Gott für ihn von Ewigkeit her gewollt hat. Was hat er gewollt? Heiligkeit. Das ist eine Botschaft, ne? Das ist eine Botschaft. Frohe Botschaft. Nicht leichte Botschaft. Nicht anspruchslose Botschaft. Keine Kuschelbotschaft. Aber frohmachend. Dass wir dazu bestimmt sind. Und dass wir das erreichen können, nicht aus eigener Kraft gewiss, aber dass der liebe Gott dann sagen wird, was du aus eigener Kraft nicht kannst, das besorge ich dann noch, den Rest, den lege ich drauf. Das muss er immer tun. Nun ist es aber so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass mit dem Tod die Zeit der Barmherzigkeit rum ist, dann ist Zeit der Gerechtigkeit. Gott ist nicht nur barmherzig, Gott ist auch gerecht. Man soll es kaum glauben in unserer modernen katholischen Kirche, aber es ist die Wahrheit. Das heißt, der Verstorbene muss nun die arme Seele am Läuterungsort im Fegefeuer muss er geläutert werden, so weit geläutert werden, dass alles abstirbt, was Gott widrig ist noch in ihm, was Gott noch den Platz verstellt und den Raum verstellt, um in dieser Seele alles in allem zu sein. Völlig plausibel. Man könnte beinahe sagen, es muss noch das ausgeschlackt werden und damit auch geheilt werden, was da noch an Irdischem drinsteckt, was da noch an ungeordnetem Ego drinsteckt. Bis das erreicht ist, was Paulus von sich selbst sagt, so ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Wunderschöne Aussage. Der Welt, selbst der Welt gekreuzigt zu sein und die Welt einem selbst. Das heißt, die Welt ist mir gerade Schnuppe. Die Welt hat mir nichts zu bieten, aber sie hat auch kein Recht auf mich. Der Einzige, der ein Anrecht hat auf mich, ist mein Eigentümer, Christus. So, und jetzt sitzt diese arme Seele im Fegfeuer und muss der Gerechtigkeit Genüge tun. Jetzt kommt der Punkt von aller Seelen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und insofern ist das indirekt ein Akt der göttlichen Barmherzigkeit, nämlich diese Möglichkeit zu eröffnen. Eröffnet durch seinen Kreuzestod, der stellvertretend für uns gestorben ist, der stellvertretend für unsere Sünden gesühnt hat, dass auch wir die Möglichkeit haben, von Christus her stellvertretend für die armen Seelen zu sühnen im Fegefeuer. Also wir hier, die armen Seelen im Fegefeuer. Das heißt, wir können ihnen helfen. Und was wir hier in dieser Welt an Sühne und Buße tun, übrigens, wo ist der Unterschied zwischen Buße und Sühne? Der Unterschied liegt darin, dass die Buße für die eigenen Sünden geschieht. Oh, ein wichtiger Gedanke, ein ganz wichtiger Gedanke. Wer redet heute noch von Buße? Ne? Damit lehrt man doch die Kirche. Herr Pfarrer, so kriegen Sie die Bänke nicht voll, wenn Sie da von Sünde und Buße reden. Ne? Das ist nicht mein Problem. Die Bänke voll zu kriegen, liebe Brüder und Schwestern, hören. Ich habe die Wahrheit zu verkünden. Ich habe die Leute in die Krise zu versetzen. Das heißt, in die Entscheidungssituation, Christus ja oder nein. Mehr nicht. Ein Priester, der versäumt, die Menschen in die Entscheidungssituation zu versetzen und es sozusagen denen überlässt, naja, die werden schon sehen, was wird, ne? Und es ist schon alles halb so schlimm, der verrät seinen Dienst und seinen Auftrag. Und wir können das tun, und weil wir es tun können, für diese armen Seelen sühnen, das heißt, Sühne ist dann für andere, Buße für meine Sünden, Sühne, meine stellvertretende Genugtuung für die Sündentritter, das ist Sühne. Der Tod Jesu am Kreuz für uns war kein Bußtod, sondern ein Sühnetod. Christus konnte nicht büßen, weil er ja selbst gar keine Sünde begangen hat. Er konnte nur sühnen, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und das ist dann eben auch dieser Akt der Nächstenliebe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und da können wir sehr, sehr viel tun. Eben beten, opfern, heilige Messen feiern dafür. Ablass. Ich nenne auch diese Möglichkeit, diese wichtige Möglichkeit, die praktisch auch in Vergessenheit geraten ist, ganz ausdrücklich. Die ist in Verruf geraten, dieses Wort Ablass, im Zusammenhang mit der sogenannten Reformation. Vorgestern hatten wir Reformationsfest, ne? 95 Thesen, Schlosskirche Wittenberg, 1517. Nur als kurze Erinnerung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Ablass ist keineswegs anrüchig. Auch wenn das, was sogar Luther dagegen hatte und wogegen er angekämpft hat, in Ordnung war. Denn was war sein Anliegen? Dass das Geld aus dem Spiel bleibt. Dieses verfluchte Geld in der Kirche, bis auf den heutigen Tag. Ich bin gefordert, liebe Brüder und Schwestern, mit meiner Person, mit meiner Sühnegesinnung. Deswegen ist ja auch die liturgische Farbe heute nicht weiß, sondern violett, ne? Bußfarbe. Aber übrigens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit, das ist so gelehrt worden, auch das noch in Parenthese, bei Luther ging es um den Ablass. Luther selbst hat dem widersprochen. In einem Brief an Erasmus von Rotterdam. Er hat dem Erasmus nämlich geschrieben: Mir, lieber Erasmus, und das hast du als einziger wohl nur richtig erkannt, geht es nicht um Ablässe. Mir geht es nicht um Papsttum. Mir geht es nicht um dies und jenes. Mir geht es um die Freiheit, die der Mensch nicht hat. Das ist natürlich eine irre Lehre. Weshalb er auch nicht verantwortlich gemacht werden kann für sein Tun. Das ist ja der Witz dabei. Wo ich keine Freiheit habe, habe ich auch keine Verantwortung. Das wird natürlich alles falsch gelehrt, wenn ich mich so an meine Schulzeit und auch an die eine oder andere sogenannte theologische Vorlesung erinnere, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da wurde dieses Zeug da erzählt. Aber nicht dieser Brief von Luther an Erasmus erwähnt. Du bist der Einzige, der das bekappt hat, was ich eigentlich will. Es geht mir nicht um Ablässe. Es geht mir nicht um Papsttum, sondern es geht mir um die Freiheit des Menschen, die der Mensch nicht hat. Ganz interessant, ne? Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch wenn es Luther nicht um die Ablässe ging, wogegen er Front gemacht hat in dieser Angelegenheit Ablässe, dagegen muss man Front machen, auch heute. Dieses mit Geld einkaufen beim lieben Gott geht überhaupt nicht. Ich darf auch sagen, mit den Messintentionen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ich daran verdiene, an den Messintentionen, ist 0,0 nix, absolut nichts. Die Messintentionen werden benutzt, wenn soweit sie nicht abgeführt werden müssen, ans Bistum für die liturgischen Aufwendungen, also Kerzen und Licht und so weiter und so weiter. Was man da eben auch noch dazu braucht. Aber nicht, es hat nichts mit meinem Gehalt zu tun. In anderen Ländern mag das anders sein, weil die keine Kirchensteuer haben. Die müssen ja, da müssen die Priester tatsächlich von den Stohlgebühren, wie man das auch nennt, müssen die tatsächlich dann leben. Das ist eine ganz andere Sache als hier in Deutschland oder ich glaube auch in Österreich. Die werden auch noch vom Staat alimentiert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber wichtig ist bei alledem, bei dieser Sühne durch die noch lebenden Glieder der Kirche, dass das wirklich mit einer echten Bußgesinnung, mit einer echten Hingabegesinnung an Christus erfolgt. Und nicht einfach nur durch Absitzen, um es mal deutlich zu sagen. Das heißt nicht einfach nur äußerlich, sondern dass ich mit meinem Herzen gefordert bin. Christentum ist doch die Religion der Liebe und der Sitz der Liebe ist im Herzen. Wie kann denn etwas christlich sein, was nur noch Fassade ist? Ohne Einsatz meines Herzens, ohne dass ich mein Herz zum Pfand gebe. Liebe heißt, ich gebe mein Herz zum Pfand für den Geliebten oder nicht. Und mit Leistung hat das dann auch gar nichts zu tun, ne? Um diesen Gedanken wieder mit reinzubringen. Wo es um Liebe geht, kann es nicht um Leistung gehen. Von daher wird auch alles ganz klar und auch ganz rein und auch akzeptabel. Die Lehre der katholischen Kirche, ist uns das klar? Da ist nichts Anrüchiges dran. Vorausgesetzt, ich verstehe das richtig. Aber wenn Schindluder getrieben wird durch die Glieder der katholischen Kirche, liebe Brüder und Schwestern, dann ist es natürlich schlimm. Dann schafft das Verwirrung, nicht nur unter den eigenen Leuten, sondern auch nach draußen. Und dann kommen dann die Gerüchte aus bei den Katholiken, die so und so. wo ich dann sagen muss, das ist überhaupt nicht katholisch. Das mag sein, dass Katholiken sowas tun, Gott sei es geklagt. Aber katholisch ist das nie gewesen, ist auch heute nicht. Ich will gar nicht über das Thema, heute ist da gar kein Platz dafür, Mutter Gottes, ne, was da alles erzählt wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein allerletzter Aspekt noch zu dieser stellvertretenden Sühne durch die noch hier lebenden Glieder, also durch uns. Sie hier, diese da sitzen, jetzt und heute. Die Getauften, die noch in dieser Welt leben, bilden in ihrer Gemeinschaft die sogenannte streitende Kirche. Und wofür leistet sie Sühne? Für die armen Seelen, das heißt, deren Inbegriff die leidende Kirche ist. Wir haben ja auch noch gestern daran gedacht, die triumphierende Kirche. Stellvertretende Sühne gibt es nicht für die triumphierende Kirche. Die triumphierende Kirche leistet selbst Fürbitte für die leidende und die streitende Kirche, die Heiligen. Wenn ich diesen Aspekt noch einmal jetzt genannt habe, dann hat das den einen wichtigen Grund, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, darauf aufmerksam zu machen oder wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir von den Verstorbenen nicht getrennt werden durch deren Tod. Wir sind mit den Verstorbenen, soweit sie in der Gnade Gottes verstorben sind, organisch und lebendig verbunden in dem einen mystischen Leib der Kirche. Stellvertretende Sühne zu leisten als streitende Kirche für die leidende Kirche heißt nichts anderes, als dem Leib, dessen Glied ich selbst bin, dazu beizutragen, dass er gesund wird.